Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Es war mitten in der Nacht. Fast alle schliefen, genauso wie Jenny. Doch sie hatte keinen ruhigen Schlaf. Sie hatte einen seltsamen Albtraum, der sich seit einigen Tagen wiederholte. Es war einer dieser Träume, die man für real halten konnte. Und wenn man versucht, mit aller Kraft aufzuwachen, funktioniert es nicht. Solche Träume, in denen man nicht Herr der Dinge ist und die Illusionen lenken kann, sondern der Traum einen selbst lenkt. Sie haben ihr Eigenleben und ergreifen Besitz von einem. Es war einer dieser Träume, aus denen man manchmal nicht mehr erwacht. Man stirbt in ihnen. Die meisten Menschen sterben nachts im Schlaf. Ist das nicht merkwürdig? Doch keiner macht sich deswegen Gedanken, wenn der Traum einem die dunkelsten Seiten im eigenen Kopf zeigt und man machtlos seinen Ängsten gegenübersteht, dann hat man die Fäden aus der Hand verloren. Vielleicht hält sie jemand anderes und man kann nur noch hoffen, dass er es gut mit einem meint und einen nicht ins Verderben schickt. Es war dunkel. Jenny wusste nicht, wo sie war, doch sie war ganz alleine. Dichte Nebelschwaden berührten kalt ihre Haut. Um sie herum war alles vom weißen Dunst und der Dunkelheit eingehüllt. Nur der Schein des Mondes war matt über ihr durch den Nebel zu erkennen. Plötzlich wich das dichte Weiß ein wenig zurück, sodass sie die Umrisse alter Grabsteine erkennen konnte. Es schien ein Friedhof zu sein, auf dem sie sich befand, ganz alleine und verlassen in der Fremde. Nur ein kleines Buch lag in ihren Händen. Ein Luftzug streifte sie im Nacken, woraufhin es ihr eiskalt den Rücken hinunterlief. Vom Fuß aufwärts bis hoch zu ihrem Hals zog sich ihre Haut zusammen. Die Gänsehaut verteilte sich über ihren gesamten Körper. Der Nebel wurde wieder dichter und rückte näher an sie heran, kalt und nass. Jetzt konnte Jenny nicht einmal mehr ihre Füße oder Hände erkennen. Sie wollte weglaufen, doch es war so, als wäre sie zu Eis erstarrt. In der Ferne hörte sie das Knacken eines Astes, was sie innerlich zusammenzucken ließ. Die Furcht in ihr wuchs unaufhörlich weiter. Ihre Hände zitterten stark, ihre Zähne begannen zu klappern. Plötzlich vernahm sie hinter sich das Flügelflattern eines Vogels. Die Lähmung schnürte ihr die Kehle zu, sodass sie noch stärker nach Luft ringen musste. Eine große Last lag auf ihrer Brust, die mit aller Kraft versuchte, ihr den Atem aus der Lunge zu drücken. Sie sagte sich immer wieder wie ein Mantra: Hab keine Angst, hab keine Angst. Doch je öfter sie die Worte in Gedanken wiederholte, desto größer wurde ihre Furcht. Sie schwoll regelrecht in ihr an. Jenny schloss die Augen und presste vorsichtig ein leises Hallo hervor. Doch ihre Stimme wurde auf der Stelle von der Dunkelheit und von dem Nebel verschluckt. Sie bekam, wie eigentlich schon erwartet, keine Antwort. Jenny konnte zwar nichts sehen, doch dafür wollte sie alle anderen Sinne umso stärker nutzen. Nach ein paar Minuten der Stille vernahm sie die Rufe einer Eule, ganz in der Nähe. So unglaublich unbehaglich hatte sie sich schon lange nicht mehr gefühlt. Doch nun schlich sich ein weiteres Gefühl hinzu. Zuerst konnte sie es nicht richtig definieren. Sie meinte, sich etwas einzubilden, beziehungsweise jemanden. Atemgeräusche. Sie hörte jemanden atmen. Ruhige, gleichmäßige, tiefe Atemzüge. Es konnte aber genauso gut nichts sein, nur pure Einbildung. Laut hörte sie ihren eigenen Herzschlag im Kopf. Der Puls rauschte in ihren Ohren, doch die Atemzüge waren immer noch zu erahnen. Jenny schüttelte den Kopf und hielt für einen Moment die Luft an. Sie war sich nicht sicher, ob sie wirklich etwas hörte oder ob es ein Hirngespinst war. Sie war verwirrt und hatte Angst. Doch plötzlich wusste Jenny ohne Zweifel, was es für ein Gefühl war, das in ihr hochkroch. Es war das Gefühl, beobachtet zu werden. Nein, es war nicht nur eine Ahnung. Jemand beobachtete sie. Es war eine Gewissheit. Etwas lauerte ihr auf. Sie war sich ihrer Sache sicher. Man fühlt, wenn sich jemand anschleicht, und man merkt es, ohne denjenigen zu sehen. Wie oft hat man sich schon umgedreht, bevor jemand etwas gesagt hatte, weil man ihn gespürt hat, und dann stand er schon direkt hinter einem. Er wartete nur auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Mit zusammengekniffenen Augen schaute sie sich ganz genau um. Doch es war nichts zu sehen. Ihr eben noch so plausibles Gefühl kam ihr auf einmal absurd vor. Denn wenn sie jemanden sah und beobachtete, dann musste sie im Umkehrschluss auch ihn erblicken. Es sei denn, er konnte besser durch den Nebel sehen als sie selbst. Oder er witterte sie. Jenny hatte plötzlich den Eindruck, sie würde jemanden wahrnehmen, so wie ein Tier. Ein Geschöpf, was die Gefahr seinen Feind witterte und dann so schnell wie möglich die Flucht ergriff. Das wäre aber höchst unwahrscheinlich, oder? Sie schüttelte erneut den Kopf und versuchte, klare Gedanken zu fassen. Ihre Angst war so unfassbar groß, dass sie aus ihrer Schockstarre erwachte und ohne nachzudenken einfach loslief. Ins Nichts, ins Leere, Dunkle und Ungewisse. Sie wollte einfach nur noch weg. Nur fort, in die weit entfernte Sicherheit. Ohne Plan und Ziel hastete sie voran. Irgendwo musste sie doch sicher sein. Sie lief so schnell sie konnte. So eilig, dass ihr bereits nach kurzer Zeit alles schmerzte. Und trotzdem hatte sie das Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. Als würde sie auf einem Laufband laufen, ohne Strecke dabei zu machen. Im selben Augenblick näherte sich ihr Verfolger hingegen stetig. Irgendwas, irgendjemand verfolgte sie und sie war sich sicher, dass er direkt hinter ihr war. Immer wieder warf sie einen Blick über ihre Schulter, doch es war nichts zu sehen, außer einer weißen Nebelwand. Sie spürte seine Anwesenheit, den Atem im Nacken ganz nah, die Hände schon fast nach ihr greifend. Er würde sie bald eingeholt haben. Ihre Lungen brannten und die Seitenstiche brachten Jenny um den Verstand. Sie war kurz davor, einfach aufzugeben. In ihrer Angst und Panik wollte sie jedoch noch schneller laufen, auch wenn ihr Körper es nicht konnte. Sie zwang sich dazu, um zu überleben. Sie musste sich unbedingt in Sicherheit bringen. Plötzlich kam sie ins Stolpern und fiel. Jetzt war es zu spät. Er war da, griff nach ihr und drehte sie um. Rote Augen umgeben von der Dunkelheit. Der harte Boden, auf dem sie landete, gab plötzlich nach und sie wachte auf. Ein Schrei erstickte in ihrem Hals. Schweißgebadet und am ganzen Leib zitternd, saß Jenny in ihrem Bett. So, das war die erste Stelle aus dem Buch. Und im Laufe des Buches fängt sie immer mehr an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Später kommt dann auch noch eine kleine Stelle von der Jenny. Doch die zweite Stelle ist über eine Nebenfigur, den Harald Strauß, einen Hausmeister, kurz vor seiner Rente. Ja, und da hören wir jetzt mal, was dem passiert. Harald Strauß, der alte Hausmeister, konnte sich kaum noch daran erinnern, wann er überhaupt angefangen hatte, in dem Krankenhaus zu arbeiten. Das Krankenhaus von Lindenberg war wie sein zweites Zuhause geworden. So viele Jahre hatte er dort verbracht, doch das würde seine letzte Woche vor der Rente werden. Ersatz hatten sie für ihn schnell gefunden, sodass er kaum noch etwas selbst erledigen musste. Es war für ihn keine Erleichterung, im Gegenteil, erst jetzt fühlte er sich alt. Er war alt und dass man ihn nicht mehr brauchte, machte ihn krank. Wie alte Sachen, die man ausmusterte. Sie werden einfach weggeworfen und man verschwendet keinen weiteren Gedanken mehr an sie. Er wurde traurig und er wusste nicht, wie sein Leben weitergehen sollte. In seinen Augen hatte er sein Ende erreicht. Denn was nun? Keine Familie, keine Freunde. Doch was am schlimmsten war? Keine Aufgabe mehr. Es war schlimmer als zu sterben. Den Tod stellte sich Harald angenehmer vor. Manchmal dachte er über Selbstmord nach, doch als frommer Mensch war seine Angst vor der Hölle viel zu groß. Deshalb kam Suizid für ihn nicht in Frage. Sein Arbeitszimmer hatte er unten im Keller neben dem Heizungsraum. Dort war sein ganzes Werkzeug untergebracht, was er über die Jahrzehnte angesammelt und gepflegt hatte. Nichts wurde bei ihm sorglos weggeworfen. Er hatte noch Zeiten miterlebt, in denen man nicht einfach in den Laden gehen und alles neu kaufen konnte. Mit traurigem Blick und einer Kiste in den Händen stand Harald da, ein anständiger, alter Mann. Er wollte alles sichten und ein paar Erinnerungsstücke mit nach Hause nehmen, Sachen, die ihm am Herzen lagen oder mit denen er schon viele Stunden gearbeitet hatte. Wie die alte Heckenschere, die lag ihm am Herzen. Er persönlich hielt nichts von den neuen Elektrogeräten. Alles gibt's nur noch elektrisch. Rasenmäher, Motorsensen, selbst die Heckenscheren gab es meist nur noch strombetrieben. Bei ihm musste die Arbeit noch mit Liebe und Leidenschaft erledigt werden. Mit den eigenen Händen und körperlicher Kraft. Wobei der Neue, er die Wörter Schweiß und Blut verwendet hätte. Der Neue. Das hinterließ einen faden Geschmack in Haralds Mund. Der Neue. Bald würde hier unten alles leergeräumt werden, das wusste er. Alle Schätze würden in einem Container verschwinden. Stattdessen könnte man hier unten ein Hightech-Museum für neue, ausschließlich elektrische, zum Teil auch sinnlose Gartengeräte finden. Er schaute sich um und fühlte sich mit dem alten Kram verbunden. Jedes Teil, das er nicht mitnahm, hatte dasselbe Schicksal. Ausgemustert und weggeworfen, genauso wie er. Harald atmete tief durch. Dass ihm der Abschied so schwer fallen würde, hätte er nicht gedacht. Er knipste das Licht an, denn der Kellerraum hatte keine Fenster und das bisschen Licht, was durch die Tür hereinfiel, reichte bei weitem nicht aus, um den ganzen Raum zu erhellen. Hier fühlte sich Harald wohl. In diesem Raum steckte sein ganzes Leben, sein Lebenssinn, wie ein Traum. Es war für ihn keine Arbeitsstelle gewesen, sondern eine Berufung. Außer diesem Raum und seiner Arbeit hatte er nichts mehr im Leben. Gerade als er eintreten wollte, hörte er die Türen des Aufzugs am Ende des Flures. Er dachte sich nichts dabei. Das war bestimmt nur die Firma, welche die Wäsche abholt, reinigt und dann sauber gebügelt zurückbringt. Schwermütig betrat er das Zimmer. Er atmete noch einmal tief durch. Das würde vielleicht das letzte Mal sein, dass er hier unten einen Fuß hineinsetzen dürfte. Es roch noch nach Farbe, denn er hatte erst vor ein paar Tagen im Keller gestrichen. Der Geruch war zwar nicht besonders angenehm, aber er war sich sicher, dass er auch diese unangenehmen Gerüche vermissen würde. Beim Eintreten vermischte sich bei jedem Schritt der Farbgeruch mehr und mehr mit dem öligen Geruch der gepflegten Gerätschaften. Zielstrebig ging Harald zu einem der Regale, zu dem, das ganz hinten in der Ecke stand. Hier hatte er kleinere Werkzeuge und Fundsachen liegen. Manche Fundsachen waren älter als er. Dennoch hatte er sie weiterhin brav verwahrt. Er hatte eine extreme Sichtweise von Anstand und Moral und war zudem sehr gläubig. Er hatte sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und da er in seinem Leben leider nicht die richtige gefunden hatte, war er alleine geblieben. Nun war es an der Zeit, ein paar Sachen, die keiner mehr abholen würde, als Andenken mitzunehmen. Dies war mit seiner Moralvorstellung besser vereinbar, als sie in einem Container liegen zu sehen. Vorsichtig nahm er eine Uhr aus dem Regal und blies den Staub vom Gehäuse. Behutsam klappte er sie auf. Es war eine alte, vergoldete Taschenuhr. Eine, die man noch aufziehen musste, ohne jede Elektronik. Sein Herz machte einen kleinen Sprung beim Betrachten der Uhr. Liebevoll wischte er den Schmutz mit seinem Hemdärmel von dem Uhrenglas. Die Zeiger funkelten, als wären sie neu. Kein Körnchen Staub war in das Gehäuse gelangt. Ob die Mechanik nach fast einem Jahrhundert immer noch funktioniert, fragte sich Harald. Sanft drehte er das Rädchen an der Seite. Es ließ sich leicht und mühelos bewegen. 3-4 Umdrehungen würden reichen, um zu sehen, ob sie noch lief. Gespannt ließ er los, lauschte und beobachtete. Nach kaum einer Sekunde begann sie zu ticken. Die Zeiger bewegten sich. Ein wundervolles Ticken, wie Musik in seinen Ohren. Das ist ein richtiges Andenken. Harald drückte die Uhr gegen seine Brust und ließ sie dann im Karton verschwinden. Mit einem lauten Knall flog plötzlich die Tür hinter ihm ins Schloss. Harald drehte sich kurz um, doch er sah niemanden. Ohne weiter darüber nachzudenken, widmete er sich wieder seinen Sachen und murmelte nur kopfschüttelnd vor sich hin, immer dieser Durchzug in Krankenhäusern. Klick, das Licht ging aus. Jetzt wurde Harald auf einmal bewusst, dass es kein Durchzug gewesen sein konnte. Etwas unwohl war ihm schon, doch er war ein Mann, der sich nicht so schnell Angst einjagen ließ. Es war bestimmt nur der Neue, der sich einen Streich mit ihm erlaubt. Der hatte keine Ahnung, was Anstand bedeutete. Er musste ja jedem Mädchen hinterhergeifern. Einfach widerlich. Solche Lustböcke gehören kastriert, dachte Harald. Immer noch kopfschüttelnd und vor sich hin murmelnd, ging er in Richtung Eingang. Denn diesen Raum kannte er wie seine Westentasche, ob im Dunkeln oder bei Licht. Langsam tastete er sich vor. Er legte seine alte, zittrige Hand auf den Griff, drückte ihn runter und wollte die Tür aufziehen. Doch es passierte nichts. Sie war verschlossen. Mit der anderen Hand begann er, gegen die Tür zu klopfen. »Hallo? Kann mich jemand hören? Doris antwortete niemand. Wie auch? Es war eine dicke Feuerschutztür aus Metall. Langsam machte sich Ärger in ihm breit. Er empfand sich selbst für zu alt, dass es noch jemand wagte, solche Scherze mit ihm zu treiben. Früher, als er noch jung war, wusste man noch, was Respekt vor dem Alter hieß. Und wer es nicht wusste, der bekam was auf die Ohren. Er erinnerte sich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Einmal war er mit seiner Mutter Bus gefahren. Und als er einer älteren Dame nicht seinen Sitz anbieten wollte, hatte ihm seine Mutter mit ihrer Handtasche auf den Hinterkopf gehauen. Heute wird man für so etwas angezeigt. Plötzlich bemerkte Harald einen Luftzug im Nacken und blieb wie angewurzelt stehen. »Wer ist da?«, fragte er wütend. Nach ein paar Sekunden der Stille sprach er weiter. »Ich finde das nicht lustig. Wer ist da? Das ist kein Spaß mehr.« Erst jetzt kam ihm die Idee, den Lichtschalter zu betätigen. Sein Kopf war wohl doch schon etwas eingerostet. Er löste seine Hand vom Türgriff und legte den Schalter um. Nichts passierte. Auch nach zwei weiteren Versuchen blieb es dunkel. Harald schluckte, doch sein Hals war trocken. »So, hört auf, ihr hattet euren Spaß und könnt mich wieder rauslassen«, protestierte er mit leicht zittriger Stimme. Sein Unbehagen schlug doch in Angst um. Er begann zu schwitzen. Es war wie ein Gift, das sich in seinem Körper verteilte. Verzweifelt versuchte er ganz leise zu atmen, um zu lauschen, ob sich jemand im Raum befand und vor allem wo. Außer seinen eigenen Atemgeräuschen und das Ticken der Uhr konnte er nichts hören. Totenstille. Er drehte sich wieder zur Tür und versuchte, sie mit aller Kraft aufzuziehen. Doch dazu war sie viel zu groß und zu schwer. Der Versuch, sie aufzubrechen, wäre sinnlos gewesen. Das wusste Harald. Verschlossen war verschlossen. Doch er wollte nicht tatenlos rumstehen. Manchmal unternimmt man aus Verzweiflung Dinge, von denen man im Nachhinein genau weiß, dass sie zum Scheitern verurteilt sind. Es hat keinen Sinn, so zu handeln. Doch es war besser, als nichts zu tun. Harald tastete sich von Regal zu Regal, um ein Brecheisen zu finden. Als er es unter seinen Händen fühlte und fassen wollte, packte ihn plötzlich jemand von hinten. So, das war die zweite Stelle. Und im Laufe des Buches trifft die Hauptprotagonistin Jenny auf weitere Leichen und noch weitere mysteriöse Ereignisse. Und sie fragt sich dann auch nach einer Weile, ob sie vielleicht verrückt wird und dass alles, was sie erlebt, nicht wirklich passiert. Und ja, da das Buch Alle Wege führen zum Tod heißt, könnte man meinen, es geht da nur um Mord und Totschlag und Leichen. Aber es gibt auch ja, schöne Stellen und teilweise lustige Stellen. Und ich habe jetzt eine Stelle rausgesucht, da ist Jenny alleine zu Hause. Ihr Mann ist noch weg arbeiten. Es ist draußen schon dunkel und sie hört, also sie meint Einbrecher unten in der Küche zu hören und will die stellen, weil sie ist es so langsam leid, die Gejagte zu sein und von einem Abenteuer ins nächste zu stolpern. Und sie will sich jetzt ihren Ängsten stellen und bewaffnet sich mit einem Golfschläger und geht runter in die Küche. Jenny nahm allen Mut, den sie besaß, zusammen, legte die Taschenlampe auf den Boden und ging mit dem Golfschläger in Angriffsposition. Sie umfasste den Schläger fest mit beiden Händen und versuchte, den idealen Griff zu finden. Jetzt machte sie sich bereit, die Tür aufzutreten und ihrem Albtraum den Kampf anzusagen. Es war ihr Ernst. Sie holte weit mit dem Schläger aus und trat mit voller Wucht, so wie sie es in Filmen gesehen hatte, gegen die Küchentür. Leider malte sie sich ihren Plan im Kopf besser und spektakulärer aus, als er dann in Wirklichkeit war. Filme sind nun mal nicht die Realität. Die Tür flog mit einer großen Geschwindigkeit auf, knallte gegen den Gummistopper an der Wand und kam mit eben derselben Geschwindigkeit wieder zurück. Bevor Jenny auch nur einen Blick in die Küche werfen konnte, war die Tür mit einem lauten Rums ins Schloss gefallen. Zu. Jenny war so verwundert und irritiert, dass sie nicht einmal mehr versucht hatte, ein Auge auf den Eindringling zu werfen. Schnell atmend und angespannt ließ sie den Schläger etwas sinken. Ruhe behalten, jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Plötzlich hörte sie Schritte und riss den Schläger erneut in die Höhe. Ihr Herz hämmerte fest gegen ihre Brust, ihr Atem stockte, als sich die Türklinke bewegte. Im Schein der Taschenlampe sah sie, wie die Klinke langsam heruntergedrückt wurde. »Mist«, flüsterte Jenny leise. Sie hatte sich das anders vorgestellt. Vor allem den Überraschungseffekt, der lag jetzt nicht mehr auf ihrer, sondern auf der Gegenseite. Langsam wurde die Tür von innen geöffnet und aufgezogen. Jenny holte aus und wollte den Schläger gerade mit voller Kraft niedersausen lassen, als sie im allerletzten Moment sah, dass es nur ihr Mann, Daniel, war. Erleichtert ließ sie den Golfschläger fallen und fiel ihm in die Arme. Ja, so, das war die letzte Stelle. Und die Jenny wird dann auch noch einiges über frühere Morde in dem Ort erfahren und ja, wie das alles zusammenhängt. Wer weiß es.
Ja. Ja, vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken.